Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext enthält einen ganz starken Vers. Das ist 1. Korinther 1, Vers 18, und ich habe ihn aus dieser größeren Perikope herausgebrochen für uns heute als Text für diese Predigt. Da heißt es: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Ich lese es noch einmal. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diesen gewaltigen Satz, für diesen starken Vers aus dem 1. Korintherbrief, den du uns heute Morgen schenkst als Predigttext. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diesen Vers, Herr, um deinen Segen, dein Geleit, deine Führung. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du in dieser Predigt zu uns sprichst, zu unserem Glauben, zu unseren Schwierigkeiten, zu unserer Situation. Das wird nur dann gelingen und geschehen, Herr, wenn du uns deinen Segen schenkst, deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, seit nunmehr 3 Jahren renovieren wir unsere Kirche. So langsam geht es dem Ende entgegen. In der letzten Woche haben wir die Lampen justiert und haben die Dinge so ein bisschen lichttechnisch zum Ende gebracht. Einige Dinge gilt es noch zu tun, aber manches ist schon geschehen. Bei und in dieser Renovierung war es für die beteiligten Architekten, und da war nicht nur einer dabei, sondern mehrere, wichtig zu wissen, ja, worauf kommt es denn an in dieser Gemeinde? Dieses Gebäude hat so viel wunderschöne Blickwinkel. Wir haben die tollen Fenster, die grandiose Orgel, das ganze Raumgefüge. Es ist so ein fantastischer Raum als solches. Was muss denn da besonders akzentuiert werden? Und das war uns als Gemeinde und das war insbesondere mir als Pastor ganz wichtig, dass eins akzentuiert wird, dass eins im Mittelpunkt ist und nichts anderes, nämlich das Wort des lebendigen Gottes. Und in der Mitte unserer Gemeinde, in der Mitte dieses Kirchraumes, steht der Abendmahlstisch, und auf dem Abendmahlstisch sind 2 Dinge. Da ist die Bibel. Und hinter der Bibel ist das Kreuz. Und darum geht es in dieser Gemeinde, um das Wort Gottes, die Bibel, und das Wort vom Kreuz. Das Kreuz ist quasi die Kurzzusammenfassung des Wortes Gottes. Das ist das, wovon hier Paulus spricht. Alles, was Paulus weiß von Jesus Christus, alles, was er erfahren hat von dem lebendigen Gott, das fasst er in dem einen zusammen, das Wort vom Kreuz. Und darauf kommt es an. Und darauf kommt es an, dass das Mitte unserer Gemeinde ist. Und deshalb steht der Abendmahlstisch so, wie er da steht, nur eben mit diesen beiden Dingen. Und darauf kommt es an. Alles andere hier in dieser Kirche hat nur dienende Funktion, dem Wort vom Kreuz und dem Worte Gottes. Und darum soll es auch heute Morgen gehen in dieser Predigt, und zwar von der Kraft, die in diesem Wort Gottes steckt, in diesem Wort vom Kreuz. Und so habe ich diese Predigt überschrieben: von der Kraft des Wortes Gottes und von der Kraft des Wortes vom Kreuz. Und ich möchte 4 Dinge aufzeigen, die uns Kraft sind aus dem Wort Gottes, aus dem Wort vom Kreuz. Da ist erstens die Kraft des Werdens, da ist zweitens die Kraft des Trostes, da ist drittens die Kraft des Glaubens und da ist viertens die Kraft der Orientierung, die Gotteskraft, von der hier der Apostel Paulus im Heiligen Geist spricht. Die erste Kraft, die Kraft des Werdens. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft, die Kraft des Werdens. Alles, was wird in dieser Welt und alles, was geworden ist und alles, was noch werden wird, kommt allein aus dem Wort Gottes. Johannes heißt es im ersten Kapitel, alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Hebräer 11 heißt es, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Alles, was existiert und alles, was wird und was noch werden wird, verdankt seine Existenz der Kraft des Wortes Gottes. Die Kraft des Werdens steckt im Wort Gottes. Alles andere in dieser Welt ist nur vergangen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen anstrengend, ein bisschen philosophisch, gleich wird es noch einfacher in den Punkten 2 bis 4, aber das müsste ich Ihnen erstmal zumuten, dass wir das verstehen, dass die Kraft des Werdens aus dem Wort Gottes kommt und dass alles andere nur Vergänglichkeit ist. Jede biologische Existenz, jede Pflanze, jedes Tier, auch unser Leben ist der Vergänglichkeit preisgegeben und blüht eine kurze Zeit und dann ist es weg. In 100 Jahren lebt keiner von uns mehr, der diese Predigt heute Morgen hört. Wenn der Heiland nicht vorher wiedergekommen ist, dann liegen wir alle im Grab und sind im Versetzungsprozess preisgegeben. Da ist kein Werden mehr in dem Normalen. Aber nicht nur die biologische Existenz, jedes philosophische, jedes politische System ist nur ein vergängliches System. Es blüht kurze Zeit, es ist so stark. Wie stark waren die Kommunisten in unserem Land? Wie stark waren die Nationalsozialisten in unserem Land? Wie stark war das Kaiserreich? Alles verblüht, alles dahingegeben. Und auch das, in dem wir jetzt leben, nur eine kurze Zeit, alles vergangen. Und das ganze Weltall ist im Vergangen. Sprechen Sie mal mit einem Astrophysiker, der wird Ihnen erklären, wie lange die Sonne noch existiert. So stark die jetzt glüht in unserem Sonnensystem, die geht auf das Ende zu. Da ist kein Werden bei allem, was existiert, sondern nur ein Vergehen. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass man das versteht. Weil wir Menschen denken immer, es würde immer alles weitergehen. Es gibt dieses Wort, was man so einem Menschen zuspricht, wenn er in einer schwierigen Situation ist. Es wird schon wieder werden. Es wird in dieser Welt nichts. In dieser Welt nichts. Denn diese Welt ist dem Verfall preisgegeben, diese sündhafte und gefallene Welt. Die Kraft des Werdens steckt allein im Wort Gottes. Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Gott spricht, es werden Feste. Und es wurde eine Feste. Gott sprach, es werde Licht am Himmel, es werden Lichter an der Himmelsfront und es wurden Lichter. Das Werden ist allein im Wort Gottes. Und das ist ganz wichtig, wenn wir wieder werden wollen, müssen wir zum Wort Gottes. Wir sind im Vergangenen preisgegeben, aber das wollen wir natürlich nicht. Keiner möchte sterben, keiner möchte in die Endlichkeit. Wenn wir aber wieder werden wollen, dann müssen wir zum Wort Gottes und zum Wort vom Kreuz. Was ist das Wort vom Kreuz? Da ist der Schächerer, der neben Jesus hängt und er weiß, jetzt ist alles vergangen. Sie haben ihm die Nägel wie Jesus in die Hände gehauen, in die Füße geschlagen und er weiß, es stehen furchtbare Stunden des Leidens vor mir und am Ende wird der Tod stehen. Der Vergangen ist definitiv, der kann nicht mehr ausweichen. Und da macht er eins. Da geht er zum Sohn Gottes, da geht er zum fleischgewordenen Wort Gottes und sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt Jesus dieses Wort des Werdens zu ihm, dieses Wort vom Kreuz. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das Wort des Werdens. Und das gilt nicht nur dem Schächerer. Das gilt auch uns, die wir in Todesbanden gefesselt liegen, selbst wenn wir noch 20, 30 gesunde, gute Jahre haben. Wir kommen früher oder später in dieselbe Situation wie der Schächerer. Und da ist es wichtig, dass wir uns bergen im Wort Gottes am Mann von Kreuz vom Golgatha. Und dass wir bei ihm Zuflucht nehmen und ihn anrufen und bitten, gedenke du an mich. Und dann dürfen wir dieses befreiende Wort vom Kreuz hören. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, wir gehen der Vergänglichkeit entgegen, wie alles. Aber wir, die wir zu Jesus Christus gehören und die wir seinem Wort gehorchen, wir dürfen dieses Wort vom Kreuz hören. Uns ist es die ultimative Gotteskraft. Jetzt dürfen wir es noch schauend, hoffend glauben. Aber in der Stunde unseres Todes werden wir diese Kraft erleben, wo die, die Gottes Wort ablehnen, in die Verdammnis gehen, so heißt es hier, sie werden verloren werden. Wir aber werden erleben, wie es uns retten wird. Es ist uns eine unfassbare Gotteskraft, dass selbst über den Tod hinaus Gott in seinem Wort uns ewiges Leben schenkt. Eben gesprochen von der Gestaltung unserer Kirche und die Architekten, die hier mitgearbeitet haben. Und wir haben als Gemeinde und ich als Pastor auch immer wieder versucht, darauf natürlich Einfluss zu nehmen. Und nicht nur, dass wir gesagt haben, was ist der Mittelpunkt dieses Kirchgebäudes, auch wenn Sie die Kirche neu durch den neuen Eingang im Gemeindesaal betreten, so ist dort in die Tür eingearbeitet ein fantastisches Gotteswort, das uns genau an den Inhalt dieses ersten Punktes erinnert. Das sind 4 Buchstaben in die Tür eingelassen. V-D-M-I-E. Verbum Dei manet in aeternum. Das ist ja aus Jesaja 40. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir gehen, wenn wir in diese Kirche kommen, durch als vergängliche Menschen in einen vergänglichen Raum, aber sollen uns in diesem Gang, in diesem neuen Raum vergegenwärtigen. Das ist der Sinn dieser Buchstaben dort auf der Tür, dass wir auf etwas Ewiges zugehen, auf das Wort Gottes, das bleibt. Alles andere vergeht. Gottes Wort bleibt. Und auch wenn Sie die Kirche betreten durch die Sakristei, ist der andere Eingang hier, auch da steht über der Tür ein anderes Wort, ein Wort aus der Endzeitrede Jesu Christi, Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Wenn Sie diese Kirche betreten, dann nicht um die wunderbaren Kunstschätze dieser Kirchengemeinde zu betrachten, sondern um zum ewigen Wort Gottes zu bleiben, das die Kraft des Werdens in sich hat. Wir sind nur vergängliche Menschen, wie alles vergänglich ist. Aber das Wort Gottes ist eine Gotteskraft und es hat die Kraft, dass wir wieder werden, selbst und gerade angesichts unseres Todes. Das ist die erste Gotteskraft, die im Wort vom Kreuz, die im Wort Gottes liegt, nämlich die Kraft des Werdens. Eine zweite Kraft, die im Wort Gottes, im Wort vom Kreuz liegt, ist die Kraft des Trostes. Jetzt wird es nicht ganz so philosophisch, jetzt wird es anders, jetzt wird es plastischer. Das Wort Gottes hat Trost. Und das ist eine unglaubliche Kraft, wenn man Trost hat. Wir Menschen gehen in dieser elenden, gefallenen Welt von einer Niederlage zur anderen. Wir haben auch tolle Erfahrungen, aber die Wirklichkeit ist, dass wir so viele Endgültigkeitserfahrungen machen, so viele Ungerechtigkeiten erleben müssen, so viele vermeintliche Schicksalsschläge hinnehmen müssen, dass wir immer wieder des Trostes bedürftig sind. Und das Wunderbare ist, dass wir, die wir Gottes Wort als Wahrheit ansehen, für uns darin Trost finden in all den schwierigen Zeiten. Das ist das, was die Bibel für sich auch selber beansprucht. Sie sagt, ich bin ein Trostbuch. Also Psalm 119, aus dem ich eben einige Verse zu Beginn des Gottesdienstes vorgelesen habe, da heißt es im Vers 50, das ist der Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Oder im Vers 92 im Psalm 119 heißt es, wenn dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Also die Bibel selber sagt über sich, dass das Wort Gottes eine Trostquelle ist. Und nicht nur das Wort Gottes sagt es im Selbstbezug, nein, auch schlaue Männer, die der Bibel kritisch bis ablehnend gegenübergestanden haben, sagen das. Hegel, Georg Friedrich Wilhelm Hegel, einer der größten Denker, den unser Volk jemals hervorgebracht hat, hat konstatiert, das Christentum ist eine Trostreligion. So hat er das ganz wertfrei analysiert, eine Trostreligion. Nachdem er die Bibel studiert und gelesen hat, da sagt er, das ist das Ergebnis, eine Trostreligion. Und einer unserer größten Feinde, einer der größten intellektuellen Brandstifter, die es jemals gegeben hat, Karl Marx, er sagt, die Kirche vertröstet den Menschen. Und wenn nicht nur die Bibel das sagt, wenn auch die schlauesten Menschen das sagen, dann dürfen wir das glauben. Aber wissen Sie, Sie müssen es nicht nur glauben, Sie können es auch ausprobieren, dass die Bibel ein Trostbuch ist. Wenn immer du in einer schweren Situation bist, wenn du traurig bist, wenn du von so einem Schicksalsschlag ereilt worden bist, dann kannst du es ausprobieren, wie das erlebbar und erfahrbar ist, wie die Bibel Trost schenkt. Das ist so mein Standardrezept, wenn ich in der Seelsorge Menschen eben in ihren Kümmernissen begegne und ihnen dann irgendwas geben muss. Dann sind es immer wieder drei Psalmen, die ich ihnen quasi als geistliche Medizin verordne für ihre Traurigkeitssituation. Der Psalm 23, der Psalm 46, der Psalm 121. Ich sage dann immer, lesen Sie diese drei Psalme morgens, mittags, abends, mal 14 Tage lang. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Und lassen Sie sich einfach von dem einfach befruchten, was da drin steckt, was der Heilige Geist Ihnen da sagt. Da kann man es erleben und erfahren, was Trost ist. Das möchte ich dir auch zurufen, der du heute in solch einer trostlosen Situation vielleicht bist, weil dich irdisch irgendwas packt, in deiner Familie, in deinem Beruf, mit deiner Gesundheit. Trost ist da, in und bei Jesus Christus, in seinem heiligen und lebendigen Wort. Und ich sagte eben schon, das Wort vom Kreuz, das Kreuz ist die Zusammenfassung des Wortes Gottes. Am Kreuz selber haben wir die Trostsituation schlechthin. Jesus hängt am Kreuz in furchtbaren Schmerzen. Und dann sieht er Menschen, die in furchtbarem Elend sind, ob seines Sterbens. Da ist seine Mutter, die ihren Erstgeborenen verliert. Jeder weiß, was das für ein Schmerz für eine Mutter ist, wenn das eigene Kind stirbt und nicht nur einfach stirbt, sondern jämmerlichst verreckt vor ihren Augen. Und da ist Johannes, sein Lieblingsjünger. Und die beiden stehen da. Und was kommt da als Wort vom Kreuz? Da kommt die Trostbotschaft. Der leidende, sterbende, lebendige Gott spricht zu Maria, siehe, das ist dein Sohn, und zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Und dann heißt es, und fortan nahm er sie zu sich. Da kriegen sie am Kreuz, durch das Wort vom Kreuz, den Trost zugesprochen, den sie brauchen in ihrer Situation. Und das ist nicht exklusiv für Maria und Johannes. Das ist auch für uns. Wir dürfen wissen, weil Jesus Christus alles durchlitten hat, was es in dieser Welt gibt, ist er in der Lage, uns auch für jede Situation Trost zu spenden. Du musst dich nur bergen in seinem Wort und das annehmen und glauben, was er dir zuspricht. Du musst es als das nehmen, was es ist, Wort des lebendigen Gottes, Gottes Kraft, nicht Torheit. Das ist das Furchtbare für die Menschen, die Jesus Christus ablehnen. Nicht, dass sie keine Kirchensteuer dann mehr zahlen, wenn sie aus der Kirche austreten. Und viele bleiben übrigens in der Kirche, obwohl sie nicht an das Evangelium, ans Wort Gottes glauben. Das Furchtbare ist nicht, dass die über uns spotten. Das Furchtbare ist, dass diese Menschen, die ohne das Wort Gottes, ohne das Wort vom Kreuz leben und sterben müssen, dass die keinen Trost haben. Das ist so etwas Grausames. Ich könnte jetzt einiges erzählen aus einer Zeit als Notfallseelsorger, wo ich solchen Menschen begegnet bin, denen ich furchtbare Nachrichten überbringen musste und die Jesus nicht hatten, wie schlimm das war. Aber ich möchte heute Morgen eine Geschichte erzählen, die mich in Vorbereitung auf diese Predigt so ein Stück weit gepackt hat und nicht mehr losgelassen hat, die das sehr deutlich macht, wie der Mensch ist, der eben Gott ablehnt. In dieser Geschichte geht es um einen modernen, schlauen Mensch, der in den Urlaub fährt nach Afrika und dort einen Ausflug in die Wüste macht. Und in der Wüste verirrt er sich. Und die unbarmherzige Glut der Sonne, sie bricht herunter, er hat kein Wasser mehr. Er geht immer weiter und weiter halt, er droht zu verdursten. Und dann sieht er in der Entfernung eine Oase. Und dann sagt er sofort, das ist eine Fata Morgana. Das kann ja gar nicht sein, es ist eine Luftspiegelung, die mich narrt. In Wirklichkeit ist da gar nichts. Er geht dann weiter und die Oase kommt näher, er nähert sich an und die Oase verschwindet nicht. Immer deutlicher sieht er die Dattelpalmen, das grüne Gras und hört die sprudelnde Quelle. Und dann sagt er sich wieder, das ist eine Hungerfantasie. Sie macht mich halb wahnsinnig, sie gaukelt meinem Gehirn etwas vor. Solche Fantasien hat man bekanntlich in meinem Zustand des Verdurstens. Ich höre jetzt sogar das Wasser sprudeln, eine Gehörhalluzination. So nennt es dieser moderne, sich verirrende Mensch. Und einige Minuten später ist die Sonne so heiß und er so schwach, dass er da niederfällt und stirbt. Kurze Zeit darauf finden ihn zwei einfache Beduinen. Und dann fragt der eine den anderen, kannst du so etwas verstehen? Die Datteln wachsen hier, sie wachsen ihm beinahe in den Mund und hier 20 Meter weiter ist die Wasserquelle. Wie kann das sein? Wie ist so etwas möglich? Und da antwortet der andere Beduine, er war ein moderner, zweifelnder Mensch. So ist es bei vielen Menschen, die Gottes Wort ablehnen. Das kann doch alles gar nicht sein. Das stimmt doch gar nicht so. Das ist doch nur eine Märchengeschichte. Ja, und dann leben sie in ihrer Ablehnung, die, denen Gottes Wort eine Torheit ist, denen das Wort vom Kreuz nur Schwachsinn erscheint. Aber dann müssen sie auch erleben, wie sie eben in all ihrem Elend allein sind, wie sie keinen Trost final haben, vor allen Dingen, wie sie nicht gerettet werden angesichts des Todes. Gott sei es gedankt, dass wir, die wir an Gottes Wort glauben, die wir Jesus nachfolgen, Trost haben und dass uns das Wort Gottes eine unfassbare Gotteskraft ist. Ein drittes, von der Kraft des Glaubens. Das ist das, was das Wort Gottes, was das Wort vom Kreuz schenkt, Glauben. Und der Glaube hat unglaubliche Kraft. Wir dürfen das gerne noch einmal nachlesen heute Nachmittag, Hebräer 11, wo davon in wunderbaren Worten berichtet wird in der Bibel, was der Glaube alles getan hat bei den Männern und Frauen im Alten Bund. Dass der Glaube Noah gerettet hat, weil er in Gehorsam in die Arche ging. Dass durch den Glauben, so heißt es über Sarah, die Unfruchtbare ein Kind empfangen kann. Dass durch den Glauben Mose durch das Rote Meer gehen kann. Dass durch den Glauben die Mauern Jerichos einfielen. Unglaubliche Kraft, die im Glauben an Gottes Wort steht. Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Der Glaube ist so eine unglaublich starke Kraft. Und dieser Glaube an den lebendigen Gott, er kommt, und das ist jetzt wichtig, aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. So heißt es in Römer 17, 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi, durch das Wort vom Kreuz. Der Glaube ist seine starke Gotteskraft und er hat seine Wurzel im Wort Gottes. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wenn wir Glauben haben wollen, wir nicht irgendwelche Meditationspraktiken zu machen dürfen, wo wir aus eigener Kraft etwas tun, nicht irgendwelche Pilgerwege zu laufen haben, noch irgendwelche anderen Quellen neben der Bibel anzuzapfen hätten, sondern dass wir allein das Wort Gottes, sola scriptura, allein das Wort vom Kreuz haben. Das nicht meine eigene Auslegung, sondern das ist das, was uns die Stammväter der Reformation bei uns hineingeschrieben haben in unser Glaubensbuch. Confessio Augustana im Artikel 5, da heißt es vom Predigtamt, es werden die verdammt, also es wird nicht gesagt, das ist falsche Lehre, sondern es wird klar gesagt, es werden die verdammt, die lehren, dass wir den Heiligen Geist ohne das leibhaftige Wort des Evangeliums durch eigene Vorbereitung, Gedanken und Werke erlangen. Das geht nicht. Es gibt den Glauben nur durch das Wort Gottes, daran ist er gebunden. Wenn wir woanders hingehen und Glauben holen, dann müssen wir damit rechnen, dass der Widersacher uns den Glauben verfälscht. Heidelberger Katechismus, Frage 21, was ist wahrer Glaube? Dann heißt es, es ist das, was der Heilige Geist durch das Wort Gottes, durch das Evangelium in mir wirkt. Das macht wahrer Glaube. Der Glaube ist immer gebunden an das Wort Gottes. Ich sage das ja immer wieder, dass das Verhältnis zwischen Wort Gottes und dem Heiligen Geist, und der Heilige Geist macht ja den Glauben in uns, ist wie ein Aquädukt, wie ein römischer, dass das Wort Gottes der Aquädukt ist, also quasi das Mittel, mit dem es kommt. Und das Wasser, was fließt, ist der Heilige Geist durch den Aquädukt. Aber wo kein Aquädukt ist, fließt kein Heiliger Geist, fließt kein Wasser. Da kommt alles mögliche andere in einen hinein. Aber eben nicht die Lehre der Bibel. Und nicht nur im Heidelberger Katechismus, nicht nur in der Confessio Augustana, theologische Erklärung von Barmen in der ersten These, wird ganz klar gesagt, wir müssen alles andere verwerfen an Lehren, was nicht allein aus der Heiligen Schrift kommt. Weil das ist dann nicht Kraft Gottes, das ist nicht Wort vom Kreuz, das ist irgendetwas anderes. Und alles, was anders ist im Glauben als das Wort Gottes, als das Wort vom Kreuz, ist Irrlehre. Und das müssen wir ablehnen. Wenn wir die Kraft des Glaubens haben wollen, dann brauchen wir das Wort Gottes. Brauchen wir das Studium der Bibel, brauchen wir das Hören auf die Predigt. Und auch wenn ich euch das Sonntag für Sonntag für Sonntag sage, das ist so wichtig, dass wir daran sauber bleiben. Weil ganz schnell ist man da so ein Stück daneben gegangen und sucht nach anderen Quellen, wo der Glaube drin gestärkt wird. Nein, die Kraft des Glaubens, die kriege ich allein aus dem Wort Gottes, allein aus dem Wort vom Kreuz. Und dann habe ich Kraft, wenn ich diesen Glauben habe. Das gibt so viel Stärke, das ist so etwas Fantastisches. Nicht nur, dass dann Wunder geschehen, dass wie die Rettung Noahs, wie das Kind bekommen bei Sarah oder wie die Mauern in Jericho, die umgefallen sind, noch viel Größeres geschieht, nämlich meine Erlösung, wenn ich den Glauben habe. Das Wort vom Kreuz, das Jesus ausruft, ist: Es ist vollbracht. Das ist das Wort vom Kreuz. Es ist vollbracht. Meine Erlösung ist vollbracht und ich muss diese Erlösung nur noch glauben. Ich muss nichts tun dafür. Meine Erlösung ist vollbracht, weil der Sohn die Vergebung für mich beim Vater erwirkt hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hat Jesus nicht nur gerufen für die römischen Schergen, die ihn angenagelt haben ans Kreuz, sondern hat er für dich und für mich gerufen. Und das ist eine unglaubliche Kraft, das zu wissen. Befreiung von meiner Schuld. Wir feiern heute das Abendmahl zusammen in Anschluss an diesen Gottesdienst. Und es ist passiert, diese Befreiung der Schuld, weil Christus für uns auf Golgatha gestorben ist. Und es ist eine unglaubliche Kraft, wenn wir diese Last verlieren der eigenen Schuld, die wir haben. Als Pastor erlebt man das, wenn Menschen in der Seelsorge ihre Schuld einem benennen. Und die Schuld auf einem lastet und sie nicht die Kraft haben, von dieser Schuld frei zu werden. In der Gemeinde, wo ich Vikar war, schickte mich mein Vikarsvater zu einem älteren Mann, der Angehöriger des S gewesen war. Der kam Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst. Der leidete furchtbar, hatte schlimme Schmerzen, weil er offene Beine hatte. Aber er nahm keine ärztliche Behandlung an. Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, weil er mit diesen Beinen im Zweiten Weltkrieg als Angehöriger des S Kindertod getreten hatte. Und er dachte, wenn er jetzt keine medizinische Behandlung hat, dann ist das ein Stück weit göttliche Strafe für ihn, die ein Stück weit das wieder gut macht, was er an furchtbarem Verbrechen getan hat. Und das hat nicht nur mein Vikarsvater, das habe ich ihm auch versucht zu erklären, da wird nichts mehr wieder gut. Das ist eine buddhistische Vorstellung, so nach dem Motto, wenn ich hier ein bisschen leide, ist im nächsten Leben ein bisschen besser. Aber ich kann vor dem lebendigen Gott mit nichts irgendetwas gut machen von meiner Schuld. Nicht eine Riesenschuld, wie dieser Mann sie getan hatte, rein irdisch, noch mit einer kleinen Schuld. Meine Schuld wird nur dadurch vergeben, wenn ich zum Mann von Golgatha komme, wenn ich unter das Kreuz komme und wenn ich dieses erlösende Wort höre, Vater, vergib ihn, denn er wusste nicht, was er getan hat. Und das ist eine Kraft, wenn ich die bekomme, wenn ich auf einmal merke, meine Schuld ist los. Ich darf wieder geistlich gesunden und ich muss das nicht tragen. Wie wunderbar, dass wir diese Kraftzulagen haben durch das Wort Gottes, durch das Wort vom Kreuz, das uns Glauben schenkt an unsere Erlösung durch Jesus Christus. Und eine vierte Kraft, die uns geschenkt wird aus dem Wort Gottes, aus dem Wort vom Kreuz, das ist die Orientierung, die Kraft der Orientierung. Psalm 119, den ich heute schon mehrfach zitiert habe, der auch als Hausaufgabe bei euch unter dem Predigtzettel drunter steht, als Ganzes. Da heißt es im Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meine Wege. Ja, so ist das Wort Gottes. Es schenkt uns auf unserem Weg in dieser Welt alle Orientierung. Und glauben Sie mir, wenn man orientierungslos ist, nicht weiß, wo es hingeht, so ist das so schwer. Man läuft hierhin, man läuft dahin, man weiß gar nicht, wo es hingeht und das kostet so viel Kraft. Aber wenn ich weiß, wo es hingeht, was richtig und was falsch ist in meiner Lebensführung, so ist das eine unglaubliche Gotteskraft, das ist so stark. Das Wort Gottes, das Wort vom Kreuz schenkt Orientierung. Und es ist so furchtbar zu erleben, wenn Menschen keine Orientierung haben. Was das an Kräfte raubt, wenn sie nicht mehr können. Vor 2 Tagen, am Freitag, jährte sich zum 60. Mal der Todestag des großartigen Schriftstellers Hemingway. Ich habe den sehr gerne gelesen als Jugendlicher. tolle Werke, die der geschrieben hat, tolle Literatur. Was war das für ein Supermacho, ein Frauenheld, 4-mal verheiratet, 10 Geliebte gehabt, Großwildjäger, Boxer, was für ein hartgesottener Kerl, aber auch der intellektuelle Pulitzer-Preisträger, Literaturnobelpreisträger. Nach außen hin so ein Kerl und so stark, solcher Reichtum, solche Freuden in dieser Welt. Aber es war einer, der Gottes Wort ablehnte, ein Spötter, der über das Wort vom Kreuz sagte, es ist eine Torheit. Dieser große Hemingway mit all seinem Intellekt, mit all dem, was er irdisch bekommen hat, der alles ausgekostet hat, er war orientierungslos. Jetzt zitiere ich aus einem Schreiben kurz vor seinem Tod: Mein Leben ist ein dunkler Weg geworden, der nach nirgendwo hinführt und wieder nach nirgendwo, immer und ewig nach nirgendwo, dunkel und ohne Ende, es geht nur nach nirgendwo. Da war dieser Mann gerade einmal 60 Jahre alt. Und kurz nachdem er das geschrieben hat, mit all seinem Reichtum, mit all dem, was er in dieser Welt mitgenommen hat, da hat er keine Orientierung mehr, da weiß er nicht mehr ein nach aus, da nimmt er sich seine Schrotflinte, steckt sie sich in den Mund und drückt ab und schießt sich den Betty Hirse weg. Hat sie umgebracht. Der 60. Todestag war der 60. Todestag eines gescheiterten Menschen, der zwar in dieser Welt alles hatte, außer die Orientierung zu Jesus Christus, dem das Wort vom Kreuz, dem das Wort Gottes Torheit war und der, über den, so sagt es die Bibel, letztlich deshalb ein Verlorener ist. Wir werden nicht diesen Reichtum und vielleicht auch nicht die literarische Brillanz eines Hemingways erreichen. Aber wenn wir Jesus Christus haben und das Wort Gottes für uns eine Gotteskraft ist, so haben wir Orientierung in allem Leib, weil wir auf den gucken können, der am Kreuz gehangen hat, der, als er nicht mehr konnte, nicht aufgegeben hat, sondern zum Vater gerufen hat: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und wenn wir in diese Orientierungslosigkeiten kommen, in diese Traurigkeiten, in diese Depressionen und meinen, nicht mehr weiter zu wissen, da ist es gut, dass der Herr über unser Leben da ist und wir uns ihm anbefehlen dürfen. Wir müssen uns die Schrotflinte nicht in den Mund stecken. Wir können rufen wie Jesus Christus mit dem Wort vom Kreuz: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, mein Leben, alles, was ich bin. Du hältst es und du führst mich und ich weiß, dass du final alles gut machen wirst. Und das ist fantastisch, wenn man diese Orientierung, diese Kraft und diese Stärke hat, die eben im Wort Gottes, im Wort vom Kreuz liegt. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr das habt, dass ihr Orientierung habt. Und die Orientierung habt ihr, wenn ihr auf das Wort Gottes blickt und wenn ihr auf den Mann vom Kreuz auf Golgatha blickt. Ich habe die Predigt begonnen und habe gesagt, unsere Kirche hat ein Zentrum. Und in diesem Zentrum, da steht das Kreuz und da liegt die Bibel, das Wort Gottes. Das ist Zentrum unserer Kraftzulagen. Aber ich hoffe, dass das nicht nur architektonisch für dieses Gebäude gilt, sondern dass das für dein Leben gilt. Dass bei all dem Wunderbaren, das du hast, eins das Zentrum ist. Das Wort Gottes und das, von dem es kündet, von dem Mann am Kreuz. Und dann wirst du immer wieder erleben und erfahren, dass du in allen Lebenssituationen Gottes Kraft erfahren und erleben wirst. Von der Kraft des Wortes Gottes, von der Kraft des Wortes vom Kreuz, die Kraft des Werdens, die Kraft des Trostes, die Kraft des Glaubens und die Kraft der Orientierung. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.